Wenn Träume wahr werden. Josef scheint endlich angekommen zu sein. Der junge Träumer, den wir vor 2 Wochen bei Arne in der Predigt kennengelernt haben, der junge Träumer ist in der Fremde, wie Lukas Haug es letzte Woche in der Predigt gesagt hat, nach Auf und Ab endlich angekommen im Leben. Nach vielen Aufs und Abs ist er jetzt der zweite Mann hinterm Pharao. Er hat Familie gegründet. Ist jetzt vermutlich Ende 30, also 20 Jahre lang war er in Ägypten. Er hat eine Frau gefunden dort, Asenat, und er hat auch 2 Kinder bekommen. Endlich angekommen. Lebe deinen Traum, das klingt nach einem Traumleben. Karriere erfolgreich, endlich gut im Leben fest verortet, mit beiden Beinen fest im Leben stehend. Vielleicht ist dieser Josef dir gar nicht so ganz unähnlich. Vielleicht kommst du auch aus einer schweren Familiengeschichte, hast eine schwere Familiensituation, aber du hast dich da über Jahre hinausgeschwommen, hast dich von manchen toxischen Familienstrukturen emanzipiert, hast gesagt, nein, das soll nicht gelten. Und hast gesagt, ich will ein anderes Leben. Und du hast dir wirklich ein anderes Leben aufgebaut und das durfte gelingen. Und jetzt fühlst du dich so richtig angekommen und sagst, ja, Traum erfüllt. Bis Josef die Vergangenheit einholt. Bis Josef mit seiner Biografie schon wieder konfrontiert ist. Bis zu dem Moment, wo mit einem Mal in Ägypten vor ihm 10 Brüder auftauchen und nach Korn fragen. Die Hungersnot ist gewesen, Josef hat das gut vorbereitet, Kornspeicher aufgebaut und Jakob in der Fremde hat gesagt, ihr müsst Korn kaufen gehen in Ägypten, das ist die einzige Chance. Letzte Woche hatten wir dazu genauer gehört, in Ägypten gab es Korn und sie sind dahin gegangen. Und was jetzt passiert, Tom hat es bereits angeklungen, was jetzt in den Kapitel 42 bis 45 passiert, das Wiedersehen der Brüder mit Josef, das könnte locker bei allen Verfilmungen, die man auf Netflix von Familiendramen und Tragödien mitbekommt, an allen Eskalationen, die man sich vorstellen kann, das könnte locker mithalten. Das ist ein mehrteiliger Blockbuster, der uns hier beschrieben wird. Und es ist wirklich schade, also für euch wahrscheinlich nicht, aber für mich ist es schade, dass man hier nicht 60 bis 80, 90 Minuten mal intensiv sich das angucken könnte. Denn es lohnt sich. Bis in einzelne Verse hinein ist das hochspannend, was da passiert. Vieles von dem kann ich leider nur kurz anteasern und werde mich deswegen vor allem auf unser Leitthema, was passiert eigentlich mit Josefs Träumen? Was, wenn Träume wahr werden? Das in den Blick nehmen. Wir haben gerade aus Kapitel 44 aus einer dramatischen Situation gehört. Da ist schon die Eskalation zum Greifen nahe. Ich nehme euch jetzt einmal mit hinein mit in Kapitel 42 in diese Erstbegegnung. Szene 1, das Wiedersehen. Josef war der Machthaber im Land. Wer Getreide kaufen wollte, der musste zu ihm gehen. Als nun seine Brüder hereinkamen und sich vor ihm zu Boden warfen, erkannte er sie sofort. Er ließ sich aber nichts anmerken und behandelte sie wie Fremde. Woher kommt er? Fragte er sie streng. Wir kommen aus dem Land Kanaan, antworteten sie. Wir möchten Getreide kaufen. Die Brüder erkannten Josef nicht. Er aber wusste genau Bescheid. Er musste daran denken, was er einst in seiner Jugend von ihnen geträumt hatte und er fuhr sie an. Spione seid ihr. Ihr wollt erkunden, wo das Land ungeschützt ist. Nein, Herr, riefen sie, wir sind nur hierher gekommen, um Getreide zu kaufen. Wir alle sind Söhne eines Vaters, ehrliche Leute. Wir sind keine Spione. Aber Josef blieb hart. Das ist nicht wahr, sagte er. Ihr wollt erkunden, wo das Land ungeschützt ist. Sie verteidigten sich, wir sind 12 Brüder, deine ergebenen Diener, Söhne eines Mannes im Land Kanaan. Der Jüngste blieb bei unserem Vater und einer ist tot. Doch Josef sagte, ich bleibe dabei. Ihr seid Spione. Was für ein Wiedersehen. Da war es über Jahre, Jahrzehnte ruhig. Und mit einem Mal eskaliert die Situation komplett. Josef reißt es zurück in seine Biografie. Die Familiendynamik, die wir in der ersten Predigt kennengelernt haben, die ist mit einem Schlag wieder voll da. Vorwürfe, Unterstellungen, Diskussionen. Man fällt einander fast ins Wort. Irgendwie kennt man sich auch nicht so ganz. Man blickt nicht so ganz, wer ist da eigentlich vor mir? Josef sagt, Spione seid ihr. Und er greift damit genau den Punkt auf, das war ja seine Aufgabe in 37. In Arnes Predigt war das ein zentraler Punkt. Er war die Petze, er war der, der den Auftrag vom Vater bekommen hat. Schau mal ganz genau nach, was über die Brüder erzählt wird. Und jetzt sagt er das den Brüdern, ihr seid die Spione. Er dreht den Spieß um und er ist wirklich hart zu ihnen. Hart redete er mit ihnen und behandelt sie wie Fremde. Rausreden, Erklärungen, Vorwürfe. Ich könnte ja weiterlesen, das geht die ganze Zeit so weiter. Nicht nur bei Josef und den Brüdern, sondern auch später mit dem Vater Jakob. Diskussionen, da denkst du dir, das kann doch überhaupt nicht sein. Ich musste, darum in der Vorbereitung habe ich gedacht an so ein klassisches Familientreffen. Die Großfamilie kommt alle paar Jahre zusammen und ich dachte, das kommt mir recht bekannt vor. Da sitzt einer, den kennt man so gar nicht, wer ist denn das eigentlich, taucht immer auf, man erkennt ihn nicht so wirklich. Die alten Geschichten werden aufgewärmt. Jedes Jahr die gleiche Leier, immer wird die gleiche Geschichte aus der Kind- und Jugendzeit erzählt. Und das Spannende ist, weißt du, du kannst da hinkommen nach Jahren und Jahrzehnten und kannst wirklich sagen, ich habe mich verändert. Ich bin ein ganz anderer geworden. Ich habe Familie, ich habe einen anderen Job, aber du kommst dahin und du bleibst die Tochter deiner Eltern. Du kommst dahin und du bleibst der kleine Bruder, den alle irgendwie immer so ein bisschen verhätscheln. Du bleibst die kleine Nichte, die irgendwie immer nur als süß galt und der man gesagt hat, dass sie toll aussieht. Und du bist jetzt Mitte 20 oder Anfang 30, vielleicht auch viel älter und denkst dir, ich bin viel mehr und anderes. Aber im Kreis der Familie bleibt man gefühlt gleich. Jahre und Jahrzehnte können vergehen. Und in der Familie ist gefühlt kein Tag vergangen. Genau die gleichen Themen, die gleichen Konflikte. Man kann teilweise mitsprechen, sagt der Opa das, dann sagt die Tante das, dann werde ich das sagen müssen, damit das weitergeht. Genau so geht es los. Und das klingt jetzt ein bisschen witzig, aber es ist bitterernst für Josef. Er ist wieder zurück in seiner eigenen Biografie. Als Teenager, die Kindheit lebt weiter. Und er erinnert sich an den Traum. Er erinnert sich an den Traum von vor 20 Jahren. Er hat selber aufgehört zu träumen, wie wir letzte Woche gehört haben. Er wurde zu einem, der Träume deutet, aber jetzt erinnert er sich. Und dann Vers 6. Die Brüder verbeugen sich, so wie es im Traum war. Und erst 3 Verse später erinnert sich überhaupt der Josef daran. Wenn Träume wahr werden. Das wäre jetzt so der erste Moment, wo man in so einem Blockbuster sagen würde, Close-up auf den Protagonisten. Der kommt raus, schmeißt sein Gewand hinter und sagt, ich bin's. Jetzt ist der Traum in Erfüllung gekommen. Ich hab's euch immer gesagt, ihr werdet irgendwann noch niederfallen von mir. Ich hab gewonnen, ihr seid die armen Brüder und jetzt müsst ihr auch noch im Korn betteln. Das wäre so, also so würde ich wahrscheinlich den Film schreiben. Deswegen wäre ich ein sehr schlechter Regisseur und der Film würde nicht viel geguckt werden. Aber das habe ich mir gedacht. Aber Josef wird überhaupt nicht erkannt. Er bleibt fremd vor den Augen. Und das liegt wahrscheinlich daran, er war wahrscheinlich geschminkt als zentrale Figur. Gleichzeitig hat er mit dem Dolmetscher gesprochen und es sind immerhin 20 Jahre vergangen. Da ist vielleicht das ein oder andere Kilo draufgekommen, vielleicht auch die Haare etwas weniger voll, wie das so mal ist, wenn man sich in der Familie lange nicht sieht. Wenn Träume wahr werden und alles beim Alten bleibt. Wenn Träume wahr werden und es bleibt eigentlich alles beim Alten. Zumindest in der Familie. Du hast es geschafft, aber alles bleibt beim Alten. Und diese Familie hat viel mit unseren Lebensträumen zu tun. Ob Träume sich erfüllen, ob Träume scheitern, hat viel mit unseren Ursprungsfamilien, mit unseren Biografien zu tun, das, was wir dort mitbekommen haben. All die Verletzungen, all der Schmerz, all die Sätze, die Wunden gerissen haben, die nicht geheilt sind. Und das ist bei Josef ganz deutlich zu spüren. Als Josef das hört, muss er weinen, es lässt ihn nicht kalt. Ihm kommen die Tränen, als die Brüder sagen, einige Verse später, als der Konflikt ein bisschen eskaliert, jetzt müssen wir dafür büßen, was wir unserem Bruder angetan haben. Und dann diskutieren sie weiter, ich habe doch gesagt, ihr dürft euch nicht vergreifen. Und Josef hört das, sie wissen es nicht, dass er es versteht und er muss anfangen zu weinen. Er geht raus und sagt, das ist zu viel für mich. Ein belasteter, ein verletzter Mensch, der mit einem Schlag rausgerissen wird aus seinem Leben. Und was hier steht, er hätte dort gefleht, dass sie ihn nicht verkaufen, dass sie ihn nicht töten. Davon haben wir in Kapitel 37 gar nichts gehört. Auch typisch für Familiengeschichten. Erst Jahre und Jahrzehnte später bekommt man mit, was da eigentlich passiert ist. Vieles bleibt im Dunkeln. Na gut, die Situation jetzt ist, sie müssen Korn kaufen. Und sie müssen mit diesem Mann, den sie nicht kennen und mit dem sie irgendwie umgehen müssen, mit dem müssen sie jetzt einen Deal machen. Und der Deal ist, auch von Josef, er führt die Biografie wieder auf. Einer muss da bleiben. Ich glaube euch nicht, ihr seid Spione. Wenn ihr mir nicht den Bruder bringt, den anderen, den ihr noch habt, einer muss hier bleiben. Einer geht ins Gefängnis. Josef macht das Gleiche, was mit ihm passiert ist. Er isoliert einen aus der Gruppe und sagt, ich sprenge eure Gruppe auf. Und dann müssen sie nach Hause ziehen und kriegen eine Standpauke von Jakob. Müssen dort diskutieren, müssen wieder berichten, wir haben wieder einen verloren. Müssen wieder sagen, ja, du hast uns wieder mit 10 losgeschickt, jetzt sind wir wieder nur weniger. Genauso wie sie es bei Josef machen mussten. Auch die Brüder kommen nicht raus aus ihrer Biografie. Auch die Brüder sind gefangen in dieser familiären Situation, in diesem Konflikt, immer das Gleiche mit Jakob erleben zu müssen. Und Jakob schmeißt ihnen wirklich die Sachen an den Kopf. Lest das gerne in Kapitel 42 und 43. Nun gut, ich überspringe einige Diskussionen, die da sind, und gehe zur Szene 2, das Essen. Die Zeit vergeht, das Korn wird knapp, sie wissen, sie müssen den Benjamin mitnehmen und sie gehen wieder nach Ägypten. Wieder kommen sie zu Josef und wieder fallen sie vor ihm nieder, in Kapitel 43. Und dann, einige Verse später, fallen sie nochmal vor ihm nieder. Das ist jetzt schon das dritte Mal. Und jetzt denke ich mir wieder, jetzt wäre jetzt doch die Gelegenheit gekommen. Also jetzt ist es wirklich schon zum dritten Mal passiert. Beim ersten Mal hast du es vielleicht nicht ganz mitbekommen, aber jetzt weißt du doch, der Traum ist erfüllt. Das war doch dein Traum, Josef. Aber nein, er spricht ganz anders. Auf einmal ein ganz anderer Josef. Auch da dachte ich, typisch Familie. Mal erwischt man einen schlechten Tag, dann ist da so ein Gespräch und dann ein paar Tage später die freundlichste Person hakt nach, wie geht es eurem alten Vater, von dem er mir erzählt hat, lebt er noch? Nachfragend, freundlich ist er. Und dann fällt der Blick von Josef auf Benjamin, seinen leiblichen Bruder von der gleichen Mutter Rahel. Benjamin muss, als Josef verraten und verkauft wurde, ganz klein gewesen sein. Er war auf jeden Fall damals nicht dabei und Josef hat ihn seit 20 Jahren nicht mehr gesehen. Gott segne dich, mein Sohn, sagt er. Da sieht er den Benjamin. Und auch hier kommen ihm die Tränen. Es übermannt ihn, er kann nicht mehr an sich halten. Wieder muss er rausgehen und fängt an zu weinen. Er sieht den Benjamin und muss anfangen zu weinen. Ich weiß nicht warum, im Text wird nicht erklärt warum. Vielleicht sind es Freudentränen, weil er sich einfach freut, diesen Benjamin nach so vielen Jahren zu sehen. Vielleicht sind es aber auch Tränen der Trauer darüber, über die vielen Jahre und Jahrzehnte, die ihnen geraubt worden sind. Er durfte nicht sehen, wie dieser Benjamin aufwächst. So viel verlorene Zeit, weil er verraten und verkauft wurde. Vielleicht ist es auch die Trauer darüber, was er an diesem Benjamin sieht, was ihn selber geprägt hat. Denn jetzt muss Benjamin die Last tragen, die er zu tragen hatte, der Lieblingssohn zu sein. Immer der zu sein, der verhätschelt wird, der Sohn des Alters, der behütet und beschützt wird. Er sieht jetzt in Benjamin das, was ihm auch widerfahren ist. Der Vater, der ihn total überstülpt mit dieser Liebe, die einen Keil reintreibt in diese Brüdergemeinschaft. Das ist ein ganzer Gefühlscocktail, der wieder in Josef aufbricht. Wieder ist es etwas, was ihn zutiefst mitnimmt. Josef beruhigt sich, er reißt sich zusammen, er wäscht sich das Gesicht und dann wird gefeiert. Dann wird gefeiert. Josef veranstaltet ein großes Fest. Er tischt groß auf, er setzt die Brüder in die richtige Reihenfolge, darüber sind sie verwundert. Und dann passiert was Interessantes, es werden 3 Tische aufgebaut. Einerseits ist klar, kulturell, die Ägypter und die Hebräer haben nicht zusammen gesessen. Die musste man separieren, das war klar. Aber Josef sitzt weder am einen Tisch bei den Ägyptern, er sitzt nicht mehr in der Fremde und er sitzt auch nicht bei den Brüdern. Sinnbild für diese Existenz des Josefs. Zwischen den Stühlen, alleine, isoliert am Tisch. Wenn Träume wahr werden und man ganz allein bitter an diesem Tisch sitzt, als Herrscher über ein ganzes Reich und trotzdem allein am Tisch. Da sitzen die Brüder und er alleine, ein Heimatloser. Auch hier muss ich jetzt wieder einiges überspringen. Das Fest ist auf jeden Fall berauschend. Die haben ordentlich gebechert, das kann man klar sagen. Und die Laune war wohl gut. Alles scheint gut, am nächsten Tag sind sie richtig happy. Ich denke mir, die sind vielleicht ganz, ganz guten Willens und denken, ja, jetzt haben wir das mit dem Mann, der war ein bisschen komisch, aber jetzt ist es doch klar. Wir haben unser Korn gekauft, wir dürfen sogar den, der im Gefängnis war, mitgehen. Alle 11 ziehen nach Hause. Endlich eine Neuheit in dieser Biografie. Nicht einer geht verloren, sondern wir sind wieder da, alle 11. Und dann die nächste Eskalation. Josef hat ihnen eine Falle gestellt. Er hat sie in eine fiese Falle reingelockt. Er hat den silbernen Becher bei Benjamin reingemacht. Was für eine List. Und jetzt lässt er sie einholen und ihn ausrichten, warum habt ihr Gutes mit Bösem vergolten? Warum habt ihr Gutes mit Bösem vergolten? Und das macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Die haben überhaupt nichts Böses gemacht, die haben da gefeiert und nichts ahnend ist jetzt dieser Becher drin. Das stimmt ja überhaupt nicht. Und doch ist es natürlich ein wahrer Satz, der da aus Josef herausbricht. Warum habt ihr Böses mit Gutem vergolten? Da schreit das Leben von Josef, der Teenager schreit raus und sagt, warum habt ihr mich verraten und verkauft? Warum wolltet ihr mich umbringen? Warum habt ihr es böse mit mir gemeint? Ein ehrlicher Satz in einer ganzen Situation, die eigentlich gar nicht danach aussieht. Eine Anklage an die Brüder, warum habt ihr das getan? Und jetzt der bittere Weg zurück von den Brüdern. Jetzt ist klar, jetzt war es zu viel. Keine Ahnung, wie das passieren konnte, aber jetzt sind wir am Ende. Und wieder fallen sie nieder vor Josef. Ein viertes Mal, diesmal nicht als Gruß und Ehrerbietung, sondern jetzt, weil sie fix und fertig sind. Weil sie verzweifelt sind und nicht mehr können. Sie sind am Boden zerstört. Wir sind Sklaven meines Herrn. Und dann sagt Josef in diesem Zusammenhang ganz, ganz wichtigen Satz. Womit können wir uns rechtfertigen? Gott hat unsere Schuld ans Licht gebracht. Gott hat unsere Schuld ans Licht gebracht. Das ist das erste Mal in der gesamten Josefsgeschichte, dass Gott und Schuld zusammengebracht werden. Davor wird mal Gott gesagt, oh, Gott hat das und das gemacht. Davor wird auch mal die Schuld anerkannt, aber hier kommen Gott und Schuld zusammen. Und auch die Brüder, es ist wie, als hätten sie die Anklage von Josef wirklich auf dem richtigen Ohr gehört. Also weil in der Situation haben sie auf keinen Fall Schuld, aber sie wissen, sie sind schuldig. Das wird ihnen deutlich, wir sind schuldig und das erkennen sie jetzt an. Und dann das, was Tom vorhin vorgelesen hat, eine Rede, die noch länger ist, ist eine der längsten Reden, die wir überhaupt überliefert haben. Juda versucht, die Geschichte zu erzählen. Juda erzählt das Familiendrama aus seiner Sicht. Und da benennt er die Konflikte. Er sagt, was passiert ist, er beschönigt nicht und das ist ein sehr ehrlicher Satz. Das ist sehr ehrlich, was Juda sagt. Es kommt endlich auf den Tisch, was da eigentlich alles schiefgelaufen ist. Alles kommt zur Sprache. Nächste Szene, die Offenbarung. Josef kann jetzt nicht mehr an sich halten. Die Brüder haben sich an den Boden geworfen und es übermannt ihn. Während er davor rausgegangen ist und sich den Brüdern entzogen hat, seine Gefühle nicht gezeigt hat, weil er gesagt hat, ich kann das nicht vor ihnen zeigen, schickt er jetzt alle anderen raus, sodass nur noch die Brüder da sind. Und dann fängt er an zu weinen, so laut, dass es alle hören im ganzen Haus. Er schreit alles heraus. Das ist nicht nur einfach ein Wein, das ist nicht nur eine Träne, sondern das ist ein Mensch, der am Limit ist. Aus dem es herausbricht und kein Halten mehr gibt. Alle wissen jetzt Bescheid, es kommt jetzt alles auf den Tisch. Und dann sagt er zu seinen Brüdern, ich bin Josef, aber die sind so schockiert, die können gar nicht reagieren, die sind entsetzt. Ich bin Josef, kommt doch her. Lebt mein Vater noch? Und dann stellt er sich nochmal vor. Dann stellt er sich nochmal vor und sagt, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr verkauft habt. Wer bin ich? Das war die Frage, die Arne am Anfang gestellt hat. Josef stellt sich hier nicht vor als, ich bin's Josef, der Lieblingssohn. Ich bin Josef, der Traum, der Träumer. Ich bin Josef, der Angesehene, der Mächtige. Josefs Identität ist geprägt von dem, was ihm widerfahren ist. Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr verkauft habt. So tief prägt dieser Verrat seine Identität nach Jahrzehnten. Das macht seine Identität aus. Und gleichzeitig ist das der Ort, wo sich das Familiendrama jetzt das erste Mal entwirrt, weil endlich alles auf den Tisch kommt. Es wird ehrlich darüber gesprochen, was passiert ist. Ehrlich werden die Emotionen zugelassen und nicht mehr verdeckt, vor den anderen verheimlicht. Ehrlich fallen die Masken ab und Josef spricht und sagt, wer er ist. Und Josef verheimlicht hier nichts mehr. Josef überdeckt auch nicht, sagt, ach Leute, schwamm drüber, komm, ist doch so eine gute Zeit eigentlich. Nein, Josef benennt, was ihm widerfahren ist. Nach Jahrzehnten und vielleicht sogar das erste Mal überhaupt stellt sich diese Brüdergemeinschaft ihren Konflikten. Und für die Brüder ist das natürlich erstmal erschreckend. Was muss bei denen abgegangen sein, als sie gecheckt haben? Der Mann, der sowieso der ein zweideutig zwielichtiger Kerl ist, wir wissen nicht ganz genau, wo wir dran sind, jetzt ist das auch noch der Josef. Was ist bei denen angegangen? Was haben die als letztes Bild vom Josef gehabt? Den schreienden Jungen, den sie verkauft haben. Und jetzt stehen sie vor dem Mann, haben sich niedergeworfen. Was wird jetzt passieren? Was wird er jetzt mit ihnen machen? Und hier kommt jetzt ein überraschender Wechsel rein in diese Eskalation. Gott kommt, wir haben es schon gehört, Gott kommt mit in diese Geschichte rein. Gott wird benannt von Josef, er selbst ergreift das Wort. Erschreckt nicht, fürchtet euch nicht. Die Eröffnung der meisten Gottesoffenbarungen beginnt immer so: Fürchtet euch nicht, habt keine Angst vor mir. Und dann dreimal: Gott hat mich vor euch hergesandt. Nicht ihr habt mich hierher geschickt, sondern Gott. Josef ist einer geworden, der nicht nur seinen Traum in die Hände Gottes legt, der nicht nur die Deutung an Gott gibt und sagt, Gott ist der, der deutet, sondern Josef ist auch der, der sein Leben und seine Familiengeschichte in die Hände Gottes legt. Gott ist Herr dieser Lebensgeschichte, dieser Familiengeschichte. Wer bin ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Bin ich der Träumer? Bin ich der Lieblingssohn? Bin ich der Karrierist, der Erfolgreiche? Vielleicht bin ich Josef, der einen Ausweg sucht aus dieser Familiensituation. Und vielleicht bin ich auch Josef, der weiß, dass er das selber nicht schaffen kann. Der weiß, ich komme nicht raus aus dieser Geschichte. Ich bin festgelegt durch diese Verletzungen, durch das, was mir widerfahren ist. Ich komme da alleine nicht raus. Ich bin Josef, der die Zerbrochenheit seines Lebens anerkennt und sagt, ja, es ist mir Schreckliches, Furchtbares widerfahren. Aber ich bin Josef, der gelernt hat in den letzten Jahren, der mit Gott einiges erlebt hat und der deswegen nicht sich und sein Leben, seine Perspektive in den Vordergrund stellt, sondern den Fokus weitet. Der ganz klar sagt, Gott war es, der mich geschickt hat. Nicht ich bin der Herrscher, unter den sich alle beugen müssen. Gott ist es, der eine rote Linie durch diese Verworrenheit, durch das Auf und Ab dieser Familiengeschichte zeichnet. Ich bin nicht der Zampano, der alles leistet, der alles in der Hand hat, sondern Gott ist es. Der Traum in Kapitel 37 war ein Lebenszerstörer. Er war ein Traum, der Leben zerstört. Auch deswegen, weil er auf eine eindeutige Deutung festgelegt wurde. Die Brüder haben festgelegt und haben gesagt, das ist die Deutung. Willst du etwa König über uns sein? Und deswegen haben sie ihn gehasst. Sie haben diesen Traum so ausgelegt, als würde es darum gehen, um Herrschaft und beherrscht werden, um den ersten Platz. Aber hier kommt eine Wende rein, weil Josef akzeptiert diese Deutung nicht mehr. Josef sagt, das ist nicht die Erfüllung, dass ihr von mir niederfällt. Der Traum zielt auf etwas anderes. Wenn man wenn man einfach nur guckt, ob das passiert ist, dann ist es jetzt viermal passiert. Man könnte wirklich sagen, Mensch, Traum ist doch erfüllt. Aber Josef sieht in diesem Traum, weil er die Perspektive Gottes hat, etwas anderes. Er sieht etwas anderes. Und er sagt, es geht nicht um den Fokus, dass ich der Beste bin, dass ich über euch stehe, sondern es geht darum, dass ich Verantwortung für euch übernehme. Es geht darum, dass ich euch versorge, dass ich für euch da bin. Und deswegen das Motiv der Gaben, das Korn, das hier anklingt, das Lebensmotiv, das hier drin steckt, in Kapitel 37 schon. Darauf richtet sich der Fokus. Das Niederwerfen und Aufstehen, darum geht es nicht, wer der Größere ist und wer der Herrscher und Beherrschte ist, sondern es geht darum, ob hier einer in einer schweren Situation Verantwortung für seine Familie übernimmt und für seine Familie da was. Für mich ist das der Fokus des Lebenstraums. Der Lebenstraum ist ein Traum zum Leben, ist ein Traum, der auf Leben zielt, ein lebensdienlicher Traum. Denn Gott ist es, der diesen Traum zum Leben hat für diese Familie. Bei all den Verletzungen, bei all den Verwirrungen, bei all dem, was kaputt gegangen ist, ist das das Anliegen Gottes, dass er sagt, ich bin nicht am Ende mit dieser Familie. Ich bin nicht am Ende mit dieser Biografie und ihren Verletzungen, sondern es gibt ein weiteres Wort dazu. Gott ist Gott des Lebens und er ist Gott des Lebens für diese Familie. Er hat mich vorgeschickt, um diese Familie zu retten und sie am Leben zu erhalten. Der Traum soll dem Leben dienen. Der Traum erfüllt sich darin, dass er dem Leben dient. Und das ist meine Frage, wie das um deine Träume bestellt ist. Deine Lebensträume, die du heimlich nur formulierst, die gar nicht auszusprechen wagst, die Lebensträume, die seit Jahrzehnten alt sind, die du halb vergessen hast, die Lebensträume am Tag, die Lebensträume in der Nacht. Was ist mit diesen Träumen? Sind das Träume zum Leben für dich und für andere? Sind das lebensdienliche Träume? Oder sind das Träume, die, wie auch der Traum in Kapitel 37, Leben eigentlich zerstören, Konflikte produzieren und das Leben zwischen Menschen verhindern? Sind deine Träume lebensdienlich? Oder führen sie dazu, dass du isoliert wirst und wie Josef am Ende alleine eigentlich am Tisch sitzt? Und vielleicht lohnt es sich, so wie Josef über viele Jahrzehnte seinen Lebenstraum, den Traum, den er hatte, in Verbindung bringt mit den Höhen und Tiefen seines Lebens und auch mit dem Leben von anderen. Und wie er auch seinen Lebenstraum in die Perspektive Gottes stellt. Vielleicht ist es gut, deinen Lebenstraum auch in Kontakt zu bringen mit deinem Leben. Mit dem Leben von anderen, von Menschen, die dir anvertraut sind um dich herum. Und den Lebenstraum in Verbindung zu bringen mit dem, wie Gottes Perspektive ist. Und vielleicht noch zwei Worte zu deinen Familienkonflikten. Die Josefsgeschichte sagt ein Doppeltes. Erstens, bei all dem, was dir widerfahren ist, bei all dem, was dich bindet und quält, du bist nicht festgelegt auf das, was dir widerfahren ist. Du bist mehr und anderes als die Sätze, die du von deiner Familie gehört hast. Du bist mehr und anderes als deine Verletzungen. Und ein zweiter Satz gilt, und das ist, glaube ich, die große Anerkenntnis von Josef, er selber kann diese Familiensituation nicht retten. Er selber wird es nicht schaffen, diese vertrackte Familie wieder heil zu machen. Das gebührt nur einem anderen. Das ist nur möglich, wenn Gott ins Spiel kommt. Und das sei auch dazu gesagt, hier ist noch nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Wir werden nächste Woche in der Predigt von Lukas zu Kapitel 50 nochmal sehen, dass für Josef einiges passiert ist, aber dass die Brüder da noch nicht so weit sind. Da ist also noch nicht alles gut. Den Lebenstraum von dir in Kontakt bringen mit Gottes Perspektive. Das kannst du gleich machen, wenn wir Abendmahl feiern. Das passt sehr gut, dass das Brot zum Leben uns heute begegnet in Jesus Christus. Und so wie Josef zu seinen Brüdern sagt, Gott hat mich vorgeschickt, um euch zu versorgen, um lebensdienlich für euch zu sein, so lädt uns auch Jesus Christus ein und sagt, das ist ein lebensdienliches Mahl. Es soll dienen zur Versöhnung und es soll auch dienen, dass deine Träume in Erfüllung gehen, in seiner Perspektive. Amen.